Ich habe euch was mitgebracht. Wir waren mal im Wald und haben eine Eiche ausgegraben, damit ihr die Wurzeln seht. Und ich sag's gleich, ich bin ein bisschen inspiriert, aber nur ein bisschen von dem Buch Roots von Tobias Teichen. Aber nur ein bisschen. Und damit ihr alle die Wurzeln sehen könnt, habe ich sie nochmal schnell fotografiert. Es ist gut, seine Wurzeln zu kennen. Du aber, der du ein wilder Ölzweig bist, in dem Ölbaum eingepfropft wurdest und Anteil bekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums. So sagt Paulus im Römerbrief. Wir sind nur eingepfropft ins Judentum. Und ich möchte mit euch heute gehen zum Anfang des Judentums, sozusagen zu den ersten Wurzeln zurück, zu Abraham. Manchmal sieht es so aus, als ob der Bund mit Jesus uns so wichtig ist, dass wir den alten Bund so ein bisschen vergessen. Aber der gehört genauso dazu. Und ich möchte euch mit meiner Predigt auch ein bisschen Lust machen, im Alten Testament zu lesen und zu forschen, weil es toll ist, wie Gott da schon handelt. Und auch bei Abraham. Es ist der erste Bund, den Gott mit Menschen, mit seinem Volk macht. Es gibt vorher ja schon den Bund mit Noah, aber da geht es eher um unsere Welt. Hier geht es jetzt um, er fängt an, mit seinem Volk zu gehen. Und in meiner Predigt werde ich verschiedene Ebenen haben. Ich möchte euch also Abraham zeigen, dass wir auf die Wurzel einfach schauen können, wie war Gott damals von Anfang an. Ich möchte aber auch zeigen, dass bei Abraham schon Hinweise auf Jesus sind. Und dann immer noch so ein bisschen, was hat es mit uns heute noch zu tun, mit unserem Glauben. Und ich gehe mit euch so ein bisschen durch die ganze Geschichte. Ich kann natürlich nicht alles lesen und erzählen, aber ich muss ungefähr viermal im Jahr die Abrahamsgeschichte für Erstklässler erzählen. Da kann man jetzt nicht alles erzählen, manches ist auch viel zu schwierig für die Kinder, aber ich kenne die ziemlich gut. Also ich kann manche Sachen wirklich gut erzählen. Euch kann ich jetzt ganz andere Dinge sagen, nicht wie in den Kinderbibeln, sondern ein bisschen tiefer. Als Einstieg möchte ich euch noch zwei Denkweisen hier an die Folie, habe ich es euch geschrieben, sagen. Wir sind eher geprägt von dem griechischen Denken, wir hier in Europa. Für wahr halten. Glaube heißt für wahr halten, gut geprüft, richtig befunden. Wenn wir die alten Geschichten lesen aus der Bibel, dann geht es da mehr um Vertrauen. Um eine Herzensgewissheit. Das sind die Leute, die losgehen, Leute, die was machen wollen, die in Gott verankert sind. Und so beginnt also diese Abrahamsgeschichte und der Herr sprach zu Abraham. Geh aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen. Und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Das ist die bekannteste Stelle, glaube ich, von Abraham. Und die hören wir auch gerne. Wir sagen, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist doch eine tolle Stelle, die sagen wir uns ja auch selbst. Und dann, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Hier ist schon der Hinweis auf Jesus, finde ich. Abraham, sein Volk, Jesus aus diesem Volk und dann in alle Geschlechter der Erde. Gott fängt an zu sprechen und wenn Gott spricht, ist das irgendwie sowas Starkes, aber das können die anderen nicht sehen. Das ist eben die Herzensgewissheit, von der ich hier im hebräischen Denken gesprochen habe. Das können die anderen auch nicht verstehen. Das kannst du gar nicht weitergeben, aber du weißt, Gott hat gesprochen und das macht dich stark. Stark zum Losgehen oder bei Abraham auch stark zum Warten. Wenn Gott zu uns spricht, das macht uns stark. Und jetzt habe ich hier einen Zeitungsartikel aus der Frankenpost, da hat mir Thomas ein bisschen geholfen, der hat mir zugearbeitet. Ich konnte mich daran erinnern, wir haben Gebet für die Region und wir gehen öfter mal hin, das ist ab und zu mal an verschiedenen Orten, ich glaube 4-mal im Jahr, hier im Landkreis. Und einmal haben wir gebetet für Weißenstadt, für das Siebenquell, bevor es gebaut wurde. Jetzt ist es schon ein Erfolgsschlager, steht öfter mal in der Zeitung, auch letzte Woche war wieder Siebenquell in der Zeitung. Aber als es gebaut wurde, da war es ein Anliegen im Gebet für die Region. Und wir wissen von Stefan Gesell, dass er ein gläubiger Christ ist. Er ist aber auch Kommunalpolitiker, er war vorher bei der Sparkasse. Und dann ging es um Gesundheitstourismus in Weißenstadt. Und er hat sich mit Österreichern in Verbindung gesetzt und wollte, dass die, die da schon so andere Sachen gebaut haben, hier auch aktiv werden. Und die haben gesagt, der muss das selber machen, der brennt. Und das war die Frage an ihn. Selber machen? Ich? Und dann, ich weiß es nicht so 100%, ich kann euch nur sagen, er musste sich also entscheiden. Und er hat es Gott vor die Füße gelegt, hat gesagt, ich gehe am Sonntag in Gottesdienst und wenn da über Wasser gepredigt wird, dann mache ich es. Und am Sonntag wurde gepredigt über den sinkenden Petrus. Also sprich, Jesus geht übers Wasser und sagt, komm. Das war für ihn die Entscheidung. Und es geht noch ein bisschen weiter, was ich interessant fand. Jetzt hatte Gott zu ihm sozusagen geredet, ihm so eine Herzensgewissheit gegeben, so habe ich es jedenfalls verstanden. Und dann haben die angefangen zu bohren in Weißenstadt für das Siebenquell und nichts. Und alle haben gesagt, kommt nichts. Und er in seiner Ermutigung, auch durch Gott, hat gesagt, wir bohren weiter. Und jetzt steht Siebenquell da und steht gar nicht schlecht da. Und das linke Bild, das kann man ganz schlecht erkennen, das ist in der Kapelle, er hat zwischen Hotel und dem Bad eine Kapelle gebaut und hat da, glaube ich, sogar, Thomas, hilf mir, ein Pastor ist mit angestellt, um dort zu sein. Stefan Gesell. Aber nicht nur bei Stefan Gesell spricht Gott, er spricht auch bei uns. Und gestern habe ich noch mit Christine kommuniziert schnell, wie Gott zu ihr gesprochen hat. Ich glaube, machen die.
Okay. Ja, und bei mir war es der Goldberg. Und zwar ist es jetzt mindestens 10 Jahre her. Wir waren da damals hin und wieder hier zu Gast in der EFG. Und Gott hat mir irgendwann während meiner stillen Zeit den Goldberg aufs Herz gelegt. Und ich hatte den Eindruck, dass ich einfach immer wieder für den Goldberg beten soll. Und dass Gott da irgendwann mal was vorhat. Ja, und am Anfang habe ich es hinterfragt, weil ich ja nicht aus Selb bin. Aber ich habe gebetet, immer wieder, wenn ich den Eindruck hatte. Und irgendwann mal habe ich den Eindruck geteilt und dieses Gebetsanliegen erst mit der Petra Evans, die war damals sehr eng mit mir verbunden. Wir waren dann auch mal oben zu zweit, haben zusammen am Goldberg gebetet und dann habe ich es irgendwann auch weitergegeben im Gebetskreis. Und wir dachten am Anfang, ja, was wird denn Gott jetzt vorhaben? Sollen wir mal hochgehen zum Wiesenfest, einen Gottesdienst halten? Sollen wir vielleicht mal eine Zeltmission am Goldberg machen? Und als aber dann jetzt die Anfrage kam, ob wir bereit wären, im Zelt der Begegnung mitzuarbeiten, da war für mich klar, okay, jetzt ist es soweit. Gott lädt uns ein, wir dürfen ihm dienen. Und gleichzeitig hatte ich aber auch wahnsinnige Anfechtungen, als ich erfahren habe, Zelt der Begegnung, es sind alle Religionen eingeladen, es kommt die neue Heidenbewegung. Aber ich wusste, also ganz sicher tief im Herzen, es ist mein Auftrag, einfach dabei zu sein. Ja, aber wie ihr gesehen habt auf den Fotos, es waren wirklich von Gott geführte, gute Begegnungen und Gespräche möglich, aber gleichzeitig auch Anfechtungen. Also zum Beispiel am Freitag ging es mir dann so, kurz bevor ich los wollte, hat Elke Dietrich, mit der ich zusammen eingeteilt war, angerufen und mir gesagt, dass sie erst später nachkommen kann. Und ich hatte plötzlich dann so eine Unruhe, einen Unfrieden und immer wieder den Eindruck, wenn ich heute da hochgehe, dann wird mir ganz Schreckliches widerfahren. Und ich war dann wie gehemmt und gelähmt und ich habe dann eine Gebets-WhatsApp losgelassen. Es ist viel gebetet worden und dann, als ich persönlich auf dem Weg war nach Selb und bei Edeka ausgestiegen bin am Parkplatz, kommt der Stefan Zeidelag, fährt mir da an mir vorbei und ich wusste genau, okay, den hat jetzt Jesus vorbeigeschickt und ich bin hin zu ihm und habe gesagt, Stefan, bitte bet nochmal, ich bin jetzt gerade allein und ich habe so Angst, da hochzugehen. Und es war gut und der Stefan hat gebetet und Frieden ist bei mir eingekehrt und es war echt so, wenn mich jetzt Jesus an die Hand nimmt und da hochführt. Und als ich dann im Zelt angekommen bin, stand da der Matthias, der sich auch irgendwie, also er war nicht eingeteilt an dem Freitag, aber er hat den Eindruck, er muss jetzt einfach los und da sein. Und ja, also man kann es nicht beschreiben, was Gott hier tut.
Und ich bin Freitagabend hingekommen und wenn ihr Christine gesehen hättet, wie die mit den Leuten so spricht, war toll. Und da habe ich gedacht, hat Gott ganz schön lange vorbereitet. 10 Jahre, wenn Gott spricht. Ist doch cool, oder? Ich gehe weiter bei Abraham. Nach der großen Aufforderung, loszugehen, kommt er in ein neues Land, betet Gott da an, aber denkt gar nicht, dass alles glatt geht. Matthias würde jetzt sagen, was kommt denn jetzt schon wieder? Also immer irgendwas im Geschäft, was nicht läuft. Ja. Bei ihm ist zuerst die Hungersnot, sie fliehen nach Ägypten und dann sind sie zurück und sie leben dort, sind ziemlich reiche Leute. Also Abraham und sein Neffe Lot, beide haben Familien und ziemlich viele Tiere, Gold, Silber und alles, was man so denkt. Aber jetzt fangen sich die Hirten an zu streiten. Scheinbar haben die so viele Tiere, dass das Land nicht reicht. Und dann teilen sie das Land, also sie stellen sich auf einen Hügel und Abraham ziemlich cool sagt, entscheide du, wo du dich niederlassen willst. Lot darf aussuchen, welchen Landstrich. Und da war einer Fluss, Jordan, schöne Wiesen und das andere so Hügelland und Brunnen. Wenn ich die Kinder an der Schule frage, die sagen alle, ich würde den Fluss nehmen. Hat Lot auch gemacht, hat auch den Fluss genommen. Und Abraham ging ins Hügelland und Gott verspricht ihm nochmal, dein Volk wird groß werden. Ihr werdet so viel werden, wie der Staub unzählbar ist, so werdet ihr auch sein. Also Gott ermutigt ihn nochmal und ich finde es toll, dass Gott immer wieder neu ermutigt. Er spricht nicht einmal, sondern er ermutigt und ermutigt und ermutigt und ich glaube, wenn wir ermutiger werden, dann sind wir voll bei Gott. Aber das heißt nicht, dass er keine Zweifel hatte. Zweifel gehört also von Anfang an dazu, zu dem Glaubensleben. Er hat eine Vision und Gott verspricht ihm in dieser Vision nochmal, er will ihn belohnen. Und da fängt Abraham an, in dieser Vision Gott sein Herz auszubreiten und sagt, du versprichst mir hier Volk und Nachkommen, aber habe nicht mal ein Kind. Und all mein Reichtum, alles, was ich habe, kriegt mein netter Knecht Eliezer aus Damaskus. Zweifel von Anfang an. Ich habe mal in einer Predigt von Hans-Peter Reuer über legitimen Zweifel gehört. Habe ich gesagt, ist ja auch interessant. Und er sagt, Zweifel ist so menschlich, das gehört zu uns einfach dazu, auch zu den Glaubenden. Genauso wie zu den Atheisten, die zweifeln ja auch, ist das richtig, dass es keinen Gott gibt. Also es ist total legitim, auch zu zweifeln. Aber der Unterschied ist, ob jemand trotzdem die Nähe Gottes sucht, an ihm dranbleiben möchte und Gott den Zweifel hinlegt, oder ob er sagt, interessiert mich doch nicht. Ich glaube, da ist der große Unterschied. Sich bemühen, wenn ich zweifle, und deshalb habe ich uns auch diesen Vers aus Judas, hat ja nur ein Kapitel, und erbarmt euch derer, die zweifeln, die glauben wollen und nicht können. Legt dem nicht noch eine Hucke auf, sondern erbarmt euch derer, die zweifeln. Wenn einer zu euch kommt und sagt, kann ich nicht glauben, erbarmt euch derer, die zweifeln. Und es kann wirklich hart sein. Bonhoeffer sagt mal so ein hartes Wort, die Unsichtbarkeit Gottes kann uns, macht uns kaputt. Die Unsichtbarkeit Gottes macht uns kaputt, sagt er. Und da hörst du, wie hart es für ihn war manchmal. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein, Abraham. Glaubt dem Herrn. Und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Glaubt dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. In dieser Vision jetzt nochmal die Ermutigung, zählt die Sterne, ihr werdet ein Volk werden. Und der Glaube ist sozusagen auch das Wichtigste für uns. Und da sind wir ganz nah an der Wurzel dran, wie Abraham. Der Glaube war, was ihn gerecht machte. Deshalb also ist die Zusage an den Glauben gebunden. Ihre Erfüllung soll ein Geschenk der Gnade sein. Damit ist sichergestellt, dass die Zusage für die gesamte Nachkommenschaft Abrahams Gültigkeit hat. Sie gilt nicht nur für die Nachkommen, denen das Gesetz gegeben wurde, sondern auch für die, die ohne das Gesetz, also die Juden sind ja die im Gesetz, so glauben, wie Abraham glaubte. Denn er ist der Vater von uns allen. Der Glaube, das Allerwichtigste. Und er, das rechnete Gott ihm zur Gerechtigkeit und setzt jetzt den Bund ein. Der Bund, richtig einen Vertrag machen, wir würden heute Schrift aufsetzen, unterschreiben. Damals wurden Tiere geschlachtet. Bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock und zwei verschiedene Tauben. Die Tiere teile in der Mitte. Ein Teil dahin, ein Teil dahin. Alle drei großen Tiere in der Mitte geteilt. Ziemlich blutiges Ansehen. Und so wurden Verträge gemacht. Ein Vertragspartner da, ein Vertragspartner da. Man sah immer die Hälfte. Dafür bist du zuständig. Wenn du dich nicht dran hältst, siehst du aus wie das Tier. Ja, so ähnlich, ja. Also so machte man Verträge. Und als Abraham das gemacht hatte, steht im 1. Mose 15, und als Raubvögel sich auf die Tiere stürzten, verscheuchte er sie. Und Raubvögel ist ein Symbol für das Böse, was angriff. Er verscheuchte sie. Auch hier wieder von Anfang an für uns sichtbar, wenn du Vertrag mit Gott machst, wenn du mit Gott was abmachst, das wird nicht immer leicht. Das habt ihr jetzt bei Christine gemerkt, das wird nicht immer leicht. Da steht dir hier Oberkante Wasser manchmal. Aber unsere Aufgabe ist es, sie zu verscheuchen, von Anfang an. Und in der Vision sieht Abraham Feuerflammen und wie so ein Feuerkegel und Gott kommt da sozusagen mit seiner Kraft rein, Feuer, die Kraft und macht den Vertrag eigentlich alleine. Und Abraham schläft und schaut zu. Ich habe mich echt gefragt, was ist seine Aufgabe? Beim Bund mit Mose ist klar, die sollen die Gebote halten, aber was ist seine Aufgabe? Glauben, Vertrauen. Das ist deine Aufgabe. Mehr nicht. Alles andere macht Gott. Und ein bisschen erinnert mich das an Jesus. Diese Tiere, die da geopfert wurden im Vertrag, und Gott macht alles. Und wir sind dran und sollen vertrauen. Abraham fällt es nicht leicht. Auch nach dieser Zusage, Sterne zählen und bunt gemacht. Lange warten und es kommt nichts. Und dann die Idee, vielleicht sollten wir ja selbst ein bisschen nachhelfen. Und dann kommt die Geschichte mit Ismael. Ihr wisst, Sarah hatte eine Dienerin und die musste dann herhalten. Die sollte das Kind für Sarah kriegen. Aber das hatte Gott nicht gemeint. Und er zeigt sich nochmal. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Der allmächtige Gott, im Hebräischen El Shaddai. Ich kann leider kein Hebräisch, aber nachgelesen habe ich, in dem Wort steckt der unbegrenzt Befähigte, der Allmächtige, der Garant der Zukunft, Gott der Versorger und in der Wurzel des Wortes auch noch sowas, was an Mutterbrust erinnert, also an totale Geborgenheit und Versorgung. So stellt er sich ihm vor. Und ich glaube, daran hängt echt viel, wie unser Gottesbild ist. Ist es der Gott, der ganz weit weg ist? Oder der Gott, der für den Himmel später mal, wenn ich gestorben bin? Oder ist es nur der ganz heilige Gott? Oder ist es nur ein Freund? Oder ist es der Allmächtige, der Garant, der Versorger? Schau doch mal dein Gottesbild an. Wie ist dein Gottesbild und vielleicht fragst du Gott auch noch mal, wie bist du eigentlich, dass du ihn erkennst und was er dir sagen will? Übrigens an der Stelle, als nun Abraham 99 Jahre alt war, da dachte ich, ach okay, also doch kein Ruhestand. Ich glaube, bei Gott gibt es keinen Ruhestand. Für alle, die wir jetzt schon manchmal so an Rente denken, ja, Wilfried? Bei Gott nicht. Da geht es immer weiter. Wir dürfen uns immer weiter mit ihm da auseinandersetzen, was er noch für uns vorhat. Und dann kommt endlich die Zusage. Drei Männer kommen zu Besuch zu Abraham und sagen, in einem Jahr werdet ihr den versprochenen Sohn bekommen. Die Geschichte kennt jeder und jeder von euch weiß, dass Sarah gelacht hat. Aber ich sag euch, Abraham hat schon vorher gelacht, ein Kapitel davor. Aber er hat in sich hineingelacht und Sarah hat laut gelacht. Ich weiß nicht, ob das ein Unterschied ist. Jedenfalls beide haben sie gelacht, weil es ist nämlich einfach unmöglich gewesen. Die waren einfach zu alt. Und dieser schöne Spruch, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Der steht bei mir in meiner alten Bibelschule. Ich war 3 Jahre auf der Bibelschule. Da bist du die Straße hochgefahren, da war so ein großes Wohnhaus und wo auch die Unterrichtssäle drin waren. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Und hier auch wieder die Verbindung. Der Sohn wird angekündigt und die denken, geht doch nicht. Und Maria, da kommt der Engel zu Besuch und da heißt es, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Auch wieder so eine Verbindung. Jesus und Abraham. Ist irgendwie der gleiche Gott. Das kommt immer wieder. Und dann brachen die Männer, die drei Männer, wieder auf. Und dann wird es mit einmal ganz komisch, 2 Männer verlassen, Abraham, und dann ist mit einmal der Herr bei ihm. Das muss ich mal ganz schnell nehmen. Und er sagt: Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll. Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Wenn das so das Wesen Gottes ist von Anfang an, dann heißt es, er will uns mit hineinnehmen in seinen Plan. Wie kann ich ihm verbergen, was ich machen will? Ich will euch mit dabei haben. Ich will Abraham mit dabei haben. Er will Partner sein. Und an der Stelle geht es um Sodom und Gomorra. Gott will Sodom und Gomorra zerstören und erzählt Abraham davon. Und Abraham steht da, tritt näher zu Gott. Er tritt etwas näher zu Gott. Und er wird ein Fürbitter für Sodom und Gomorra. Und er verhandelt wie auf dem Bazar. Zuerst 50, dann 40. Wenn nur 30 drin sind in Sodom, dann erhalt's doch. Und ihr wisst vielleicht, wie es ausgeht. Sodom und Gomorra wird zerstört, weil nicht mal 10 drin sind, die gerecht vor Gott leben. Aber dieses, er tritt näher und fängt an, Fürbitte zu halten. Boah, ich dachte, das ist ja cool. Das können wir lernen. Immer ein bisschen näher treten an Gott und Fürbitte zu halten. Von Anfang an. Und jetzt noch die allerletzte Geschichte, die auch sehr bekannt ist und zu der ich aber auch nur ein bisschen was sage. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich 2 Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer. Machte sich auf und ging hin an den Ort, an dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne und Abraham sprach zu seinen Knechten, bleibt hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Die Geschichte kennt ihr. Abraham geht auf den Berg und er will gerade das Messer ansetzen und dann sagt Gott, halt, jetzt weiß ich, dass du gehorsam bist. Und er opfert anstelle einen Widder. Wenn ihr gut zugehört habt, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, er ist der einzige Sohn. Er geht nach Moria. Moria ist für die Juden der Tempelberg, also Jerusalem. Er bringt ein Opfer. Sie gehen 3 Tage und er legte das Holz auf seinen Sohn. Jesus ist der einzige Sohn Gottes. Er wird in Jerusalem gekreuzigt, er bringt das Opfer. Am dritten Tag ist er auferstanden und er trug das Holz raus aus der Stadt. Irgendwie ganz schöne Parallelen. Also schon am Anfang, es gehört alles zusammen, es ist unsere Wurzel. Abraham ist unsere Wurzel und zugleich so ein der Bund, den Jesus mit uns gemacht hat, das gehört zusammen. Und für uns ist diese Geschichte mit sehr vielen Fragen für unser Leben. Die Frage, wen bete ich an? Die Frage, gehe ich los im Gehorsam? Manchmal muss ich was opfern, was mir lieb ist. Prüfung Gottes. sind alles total schwere Fragen. Und da ist es wichtig, dass unsere Wurzeln nach unten gehen und wir trotzdem noch die Nähe Gottes suchen und vertrauen wollen. Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich hätte es euch gerne vorgelesen. Ich habe im Urlaub von John und Betty Sperry gelesen, die in Koppermeinen, Kanada, in der Arktis gearbeitet haben, unter den Eskimos. Und wie Gott auch zu ihnen gesprochen hat und sie in Prüfungen, ich kann es euch nicht mehr vorlesen, zu spät. Gott möchte mit dir an den Punkt kommen, an den er auch mit Abraham gekommen ist, dass du ein tiefes Vertrauen zu ihm entwickelst. Nähe suchen, trotz Zweifel, trotz schwerer Zeiten. Und er ist ein Ermutiger, er wird dich wieder ermutigen.